Let's go. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Julia Riemenschneider. Ich heiße euch herzlich willkommen bei dem Podcast Auf Messers Schneide. Und mir gegenüber sitzt mein Bruder.
Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Felix Riemenschneider und auch ich heiße euch herzlich willkommen.
Wir freuen uns beide sehr, dass ihr wieder dabei seid, denn wir sind beide Ärzte aus Leidenschaft und haben wie immer etwas, worüber wir mit euch reden müssen. Und damit geht die Folge jetzt
los. Los.
Wäre cool, wenn du das so hättest ausfaden können.
Ja, ich habe, die meisten von euch können es ja noch nicht sehen, weil wir haben ja noch keinen Videopodcast, aber ich habe versucht, wieder die Julia zu bremsen. Das, was ich zu langsam bin beim Intro, ist die Julia zu schnell. Aber wir haben wieder ein pickepackevolles Pad für euch vorbereitet und wollen natürlich auch, denke ich mal, direkt reinstarten, weil wir haben einen großen Feedback- und Newsblock heute.
So sieht's aus. Dann starten wir mit dem Feedback, würde ich sagen.
Exaktamente. Und zwar habe ich noch Hausaufgaben nachzureichen und ich will ja nicht immer so rüberkommen, als würde mich der Podcast hier nicht interessieren und ich würde nicht machen, was ich hier sage. Und deswegen bin ich nochmal zum Äußersten gegangen und habe Kontakt mit der Außenwelt aufgenommen und zwar mit der Bessunger Apotheke. Das ist die Apotheke meines Vertrauens um die Ecke. Und da habe ich gedacht, ja, die müssen ja genauso viel anbieten oder zumindest ein bisschen was im Vergleich zur
Arnsburger Apotheke.
Arnsburger Apotheke, liebe Grüße nochmal. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil die, ich weiß nicht, ob es eine Apothekerin war oder eine pharmazeutisch-technische Assistentin, aber sie sagte, ja, wir können halt mal Blutdruck messen. Und dann so, ja, aber dann musste ich noch relativ tief reingehen und sagen so, ja, ich mache mit meiner Schwester einen Podcast und wir haben so über Apotheke gesprochen, wollen ein bisschen Werbung machen und so. Und dann so, ja, also wir können Blutdruck messen und wir können halt auch mal eine Medikamentenanalyse machen. Und dafür können sie einen Termin ausmachen. Und dann habe ich noch so richtig konkrete Beispiele gemacht. So, ja, also in Frankfurt gibt es zum Beispiel eine Apotheke, die machen eine Knochendichtemessung. Und machen sie sowas in die Richtung? Gibt es sowas? Und dann so, nein. Ja, dann. Okay, dann vielen Dank, noch einen schönen Tag, tschüss. Und es ist schon eine recht große Apotheke. Da sind echt immer so 4-5 Leute, die auch arbeiten. Mhm. Also auch modern. Also jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, so die ist so am Ausfaden.
Ja. Hast du die Frage vielleicht auch konkret gestellt? Oder?
Ja, deswegen habe ich ja gefragt nochmal.
Ja, aber weil, also man Beispiel. Muss dazu sagen, letztens hatten wir ja auch, wir haben ja noch eine andere Folge eigentlich geplant und da bin ich mir auch nicht sicher, ob du das richtig kommuniziert hast. Vielleicht lagst du auch einfach bei dir.
Kannst du ja dann in der Folge nochmal sagen, bevor wir uns jetzt hier anfangen zu streiten, schon beim Feedback.
So sieht's aus.
Naja, nein. Wer auf jeden Fall von euch die Folge noch nicht gehört hat, kann gerne nochmal in Folge 56 Deutschlands Apotheken reinhören und auch unsere Cousine Caroline kennenlernen.
Ja, liebe Grüße auch an der Stelle nochmal. Ansonsten wollen wir auch nochmal uns herzlich bedanken und ganz liebe Grüße an den lieben Hendrik schicken, der ja bei unserer letzten Folge im Altenpflegeheim mitgemacht hat und unser Interviewpartner war. Da haben wir nämlich extrem viele positive Bewertungen bekommen und Rückmeldung auch, dass das Interview so nett gewesen sei und informativ. Und ja, dafür bedanken wir uns nochmal ganz recht herzlich. Uns hat es auch ganz große Freude bereitet. Und vielleicht gibt es ja nochmal eine weitere Folge.
Dann muss ich leider hier noch eine Korrektur anbringen, beziehungsweise habe ich eine Bemerkung gemacht. Da wurde ich von einer lieben Hörerin bei Instagram darauf aufmerksam gemacht. Und zwar ist mir wohl eine antisemitische Bemerkung untergelaufen, was mir nicht bewusst war in dem Moment, muss ich natürlich dazu sagen. Sonst würde ich es natürlich nicht absichtlich sowas sagen. Und zwar, das war mir auch nicht geläufig, aber der Begriff unter der Hand ist wohl antisemitisch. Ich habe jetzt in den Recherchen und wir haben beide nochmal nachgeguckt, jetzt halt nicht konkret gefunden, warum das so ist. Aber es ist wohl, wie gesagt, ein Begriff, der wie Mauscheln und unter der Hand halt nicht mehr benutzt werden sollte. Also vielen Dank für die Anmerkung und wir werden natürlich in der Zukunft versuchen, solche Begriffe oder Bemerkungen zu vermeiden.
Genau, wir nehmen uns das sehr zu Herzen. Genauso wie die aktuellen News, die der Felix dieses Mal vorbereitet hat. Und damit starten wir direkt einmal anknüpfend an die letzte Folge mit den Aussichten für den Pflegeberuf. Die Bundesregierung möchte hier nämlich mehr Attraktivität schaffen. Und da haben wir vom 6. August 2025 einen Ärzteblattartikel vorlesen, der die beiden Gesetzesinitiativen beschreibt, die eben ergriffen werden sollen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Dazu gehört auf der einen Seite die Einführung des Pflegefachassistenzgesetzes. Das hatten wir schon mal angeschnitten gehabt. Da geht es letztendlich darum, dass bundesweit ein einheitliches Berufsprofil geschaffen werden soll. Für die Pflegefachassistenz, das war bis jetzt landesrechtlich immer noch mit verschiedenen Ausbildungen geregelt. Das wird jetzt aber eben vereinheitlicht und soll dann innerhalb dieser Ausbildung beziehungsweise auch im Beruf dann einen leichteren Berufswechsel auch grenzenübergreifend ermöglichen. Und zum anderen gibt es einen Gesetzentwurf zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung. Das klingt ja schon mal hervorragend. Wir lieben ja alle Bürokratie. Und da geht es dann auch darum, dass die Befugnis zur eigenverantwortlichen Heilkundeausübung verbessert werden soll und dann dementsprechend auch eigenverantwortliches Arbeiten ausgeweitet wird. Also Dinge, die den Arzt oder der Ärztin nur vorbehalten waren, können dann auch eben durch Pflegefachkräfte übernommen werden. Und es soll eine Begrenzung der Pflegedokumentation geben. Das hatten wir auch schon mal angesprochen gehabt, dass man eben nicht mehr in so ausführlichen Beschreibungen dann seine Tätigkeit dokumentieren muss, sondern vielleicht auch mit Textbausteinen arbeitet. Und dafür wird tatsächlich ein Kooperationsgremium durch den GKV-Spitzenverband organisiert.
Damit da nicht immer in der Pflegedokumentation keine möglich steht, so wie bei mir damals.
So nämlich.
Als nächstes kommen wir nochmal zu einem big Projekt, und zwar der Krankenhausreform. Wir kennen sie, wir lieben sie, wir begleiten sie nun schon eigentlich seit Anbeginn unseres Podcasts, und auch hier wurde ja bereits im Koalitionsvertrag angekündigt, dass hier nochmal was nachgebessert werden soll, und das kommt jetzt auch, und zwar im Krankenhausanpassungsgesetz, KHAG. Und zwar wurde das nun als Referentenentwurf vorgelegt für die Koalitionspartner und soll dann auch nach wahrscheinlich noch kleineren Anpassungen in den nächsten Wochen und Monaten vom Bundestag verabschiedet werden. Und da gibt es dann schon nochmal einige erhebliche Änderungen, auf die wir jetzt nochmal eingehen müssen, die jetzt vielleicht ein bisschen zu viel sind, um eine eigene Folge, oder zu wenig sind, um eine eigene Folge draus zu machen, aber schon nicht unrelevant. Wer da nochmal auf den aktuellen Stand kommen will, was den Inhalt der Reform anbelangt, kann nochmal Folge 39 hören, Krankenhausreform kommt, oder Folge 6, Krankenhausreform, um sich so ein bisschen Basic-Infos und Basic-Wissen anzueignen. Ansonsten gehen wir jetzt nur auf die Anpassung ein. Einmal habe ich hier tituliert, Sterben auf Zeit ist erlaubt, und zwar soll es Ausnahmen geben von den Qualitätskriterien, die Krankenhäuser erfüllen müssen, um ihren Standort sozusagen am Laufen zu halten, wenn sie absehbar sowieso geschlossen werden. Das heißt, ein Krankenhaus, was sich schon in einem Sterbeprozess befindet, darf noch ein paar Jahre weiter wursteln, wenn eh klar ist, dass sie zumachen, obwohl sie halt die neuen Qualitätskriterien nicht erfüllen. Da gibt es eine Frist von 3 Jahren, die dann auf maximal 6 Jahre nochmal verlängert werden kann.
Das ist ja so ein bisschen die Optimierung von dem unkontrollierten Krankenhaussterben, was wir ja zu Anbeginn eigentlich immer kritisiert hatten.
Ja, oder man kann es ja mal so oder so sehen, oder es verwässert natürlich halt auch den Übergangsprozess, weil man halt sagt, man erhält jetzt halt dadurch noch längere Zeit ein Chaos, weil die Fristen ja generell nochmal verlängert wurden. Dann, was sich auch noch ändern soll, es soll keine Erreichbarkeitsvorgaben mehr geben. Auch da nochmal zur Erinnerung, der Kollege Lauterbach hatte ja immer vorgesehen, dass zum Beispiel Leistungsgruppen allgemeine, innere Medizin und allgemeine Chirurgie innerhalb von 30 Minuten mit dem PKW erreicht werden sollten und zum Beispiel alle übrigen Leistungsgruppen innerhalb von 40 Minuten von jedem Ort aus in Deutschland. Das fällt jetzt weg, was für mich am Ende des Tages weniger Schutz für die ländlichen Krankenhäuser bedeutet, also die ja schon eine hervorgehobene Rolle, denke ich mal, gespielt haben in den Überlegungen, und das würde ich sagen, ist eher wieder Richtung Flickenteppich damit geht. Dann auch die Onkochirurgie darf weiter wursteln. Hier ist vorgesehen, dass auch da wieder die Fallzahlen, die eigentlich vorgehalten werden müssen von Kliniken und Praxen, was die Durchführung und Indikationsstellung von Tumortherapien anbelangt, unterschritten werden können. Und hier soll sich sozusagen dann der gemeinsame Bundesausschuss drum kümmern, was es dann für Grenzen gibt. Also es wird gesagt, diese Grenzen, die da drin sind, die gibt es nicht mehr. Die Grenzen, die jetzt kommen sollen, soll der gemeinsame Bundesausschuss festlegen. Welche das sind, weiß man nicht. Auf gut Deutsch darf da erstmal weitergemacht werden. Dann, was als ein Krankenhaus zählt, darf jetzt die GKV, also die gesetzliche Krankenversicherung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die private Krankenversicherung entscheiden. Und zwar soll dem KHAG zufolge der GKV-Spitzenverband zusammen mit den 2 Versicherungsträgern vereinbaren, welche Krankenhäuser als ein Standort gezählt werden können. Weil ihr habt es ja bestimmt auch in den letzten Monaten und Jahren mitbekommen, in eurer Region haben sich viele Kliniken zusammengeschlossen, um dann so Klinikverbünde zu gründen. Und was dann da wirklich als ein Krankenhaus zählt, obwohl es mehr als 2000 Meter auseinander liegt, sollen die entscheiden. Also was man sozusagen abrechnungstechnisch als einen Standort zählen darf, soll dann durch diese 3 Gruppen entschieden werden. Dann ändert sich was bei den Leistungsgruppen. Hier hatte man sich ja orientiert an Nordrhein-Westfalen. Die hatten ja schon 60 Leistungsgruppen eingeführt. Der Kollege Lauterbach hatte sich dann 65 überlegt, also 5 mehr. Wir gehen jetzt wieder auf 61 runter. Ich sage jetzt nur die, die es nicht mehr geben wird, und zwar Infektiologie, Notfallmedizin und spezielle Kinder- und Jugendchirurgie sowie Kinder- und Jugendmedizin, die fallen weg. Ich habe jetzt hier mal hier reingeschrieben, scheiß auf die Kinder, weil das sind ja immer alles Leistungsgruppen, die müssten. Das bedeutet, dass da ja gewisse Anzahl von Fachärzten oder Kompetenzen an ärztlichem Personal vorgehalten werden müssen, dass die diese Leistungsgruppe kriegen. Das heißt, hier kann man die logischerweise dann unterschreiten und darf trotzdem, nehme ich mal an, die medizinischen Bereiche weiter bedienen.
Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass jetzt langsam auffällt, wo die Krankenhäuser sich ja drauf einschießen, diese Leistungsgruppen zu etablieren oder zu stellen, dass es halt absolut nicht möglich ist.
Das kann sein. Auch da gibt es gleich noch gute Beispiele. Dann das Vollzeitäquivalent eines Facharztes soll von 40 auf 38,5 Wochenstunden sinken. Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Das richtet sich ja nach den meisten Tarifverträgen. Dann generell mehr Zeit, um die Leistungsgruppen zuzuteilen. Da geht die Grenze von Oktober 26 auf September 27. Das heißt, auch da geht es nochmal einen deutlich längeren Zeitraum, um sich diese Leistungsgruppeneinteilung zu widmen. Dann übernimmt der Bund die hälftige Finanzierung des Transformationsfonds. Auch das wurde ja vorher abkritisiert. Das ist ja sehr teuer. Das sind ja 50 Milliarden. Und da war ja die ganze Zeit die Diskussion oder wurde ja kritisiert, dass die private Krankenversicherung sich nicht beteiligen muss, sondern nur die gesetzliche. Die sind jetzt auch hier wieder fein raus. Dann die Leistungsgruppen selbst werden, ich habe jetzt geschrieben, verwässert, beziehungsweise man muss einfach weniger Fachpersonal vorhalten, um eine Leistungsgruppe zu erhalten. Und zwar ist der Standard, dass man für eine Leistungsgruppe eigentlich drei FachärztInnen der jeweiligen Fachrichtung benötigt in der Regel, außer für ein paar spezielle Sachen. Und jetzt gibt es einige Anpassungen, zum Beispiel für die Leistungsgruppe Allgemeine Chirurgie, was ja ein absoluter Klassiker ist, der in vielen Krankenhäusern vorhanden ist. Und da soll es eine 2:1 Regelung geben. Und zwar soll da ein Facharzt für Allgemeinchirurgie ersetzt werden können durch zwei Fachärzte, in Klammern ein Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und zum Beispiel ein Facharzt für Viszeralchirurgie. Die können dann den Facharzt für Allgemeinchirurgie auffangen und ersetzen. Ich weiß zwar nicht, was ein Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie in der Allgemeinchirurgie verloren hat, aber naja, geht anscheinend. Dann bei der Geriatrie, auch ein heiß diskutiertes Thema, das hatten wir, glaube ich, auch sogar in der Geriatrie-Folge mal kurz gesagt. Da waren drei Fachärzte vorgesehen, von denen mindestens zwei Facharzt für Neurologie und einer für physikalische und rehabilitative Medizin Facharzt haben musste und die Zusatzweiterbildung Geriatrie. Und das wird jetzt geändert. Und zwar reicht es jetzt, wenn man Facharzt für innere Medizin ist und nochmal die Zusatzbezeichnung Geriatrie gemacht hat. Und dann noch in Bezug auf die spezielle Traumatologie, was ich auch nicht gut fand, muss ich sagen, muss jetzt kein Blutdepot mehr vorgehalten werden. Das, wo ich mir denke, wer kommt dahin, spezielle Traumatologie? Das sind entweder richtig große, kaputte Becken-OPs oder sonst was oder halt alte Leute, die halt auch schon mit einem schlechten Ausgangs-HB, also roten Blutfarbstoff, ins Rennen gehen und immer Blut brauchen. Wenn nicht an der OP-Tag, dann in den Tagen danach und wenn es dann erst von, keine Ahnung, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde entfernt kommen muss aus dem nächsten Blutdepot, dann ist das risky, ja, Business. Voll.
Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, habt ihr in eurem Krankenhaus eins?
Ja.
Okay, weil ich war jetzt ja auch in einem Krankenhaus gewesen. Wir mussten ja auch immer alles über den Blutspendedienst in Frankfurt organisieren. Und ich fand das schon sehr krass, wie man das, während man an einem großen Krankenhaus nicht zu schätzen wusste, ja, wie schnell Dinge funktionieren können. Safe. Weil auch da musste man mal notfällig Blut bestellen und so. Und wirklich, es dauert einfach. Da kommt nichts in einer halben Stunde.
Ja, und du musst mal überlegen, das ist jetzt hier Rhein-Main-Gebiet. Ne? Weiß, wir reden jetzt nicht von Thüringen, klar. Sachsen oder nichts gegen die ostdeutschen Bundesländer, aber wo es jetzt einfach vielleicht ein bisschen mehr Distanzen gibt zwischen den einzelnen Krankenhausstandorten, kann auch irgendwo in, keine Ahnung, Niedersachsen an der Nordsee sein.
Ja.
Und das sind schon kritische Sachen. Ja, und dann kommen vielleicht zwei Blutkonserven und dann brauchst du vielleicht nochmal zwei.
Ja, also, und man muss ja auch da sagen, also ich weiß noch, also bei uns, wie fordert man sowas an? Das finde ich auch mal die Überlegung. Das ist ja nicht, dass man irgendwo eine E-Mail hinschickt oder sowas, sondern auch da läuft es wieder so, man ruft jemanden an, der holt einen Zettel ab, du kannst es faxen, du kriegst aber keine Empfangsbestätigung, du musst andauernd hinterher telefonieren, dass es läuft. Ne? Also da funktioniert gar nichts.
Da müssen die Leute geschult sein, die wissen, welches Röhrchen die abnehmen, wo überhaupt die Kreuzprobe draus gemacht werden kann. Dann haben die irgendwelche Antikörper, brauchst du noch ein Röhrchen, das dauert dann nochmal eine Stunde oder sonst was und das ist Horror. Gut, das waren jetzt mal im Groben, da waren noch deutlich mehr Sachen, die in dem Gesetz stehen und wir werden bestimmt nochmal drauf eingehen in der Zukunft. Nur mal den ganz groben Überblick und hier haben sich jetzt natürlich auch wieder einige Spitzenkräfte der deutschen Gesundheitspolitik zu Wort gemeldet. Federführend hier die Stefanie Stoff-Arnes, wir haben sie auch schon mehrfach genannt vom GKV-Spitzenverband und vielleicht kann sie auch mal 5 Sterne da lassen, die wurde jetzt schon so oft hier genannt. Und zwar hat sie gesagt, die Krankenkassen waren vor einer Verwässerung der Reform, was ich ehrlicherweise auch so sehe, und äußern Unverständnis gegenüber der geplanten Streichung von den bereits gewährten und bewährten Erreichbarkeitsvorgaben, was die Distanzen zu den einzelnen Krankenhäusern anbelangt, was ich auch gar nicht verstehe, warum das jetzt gekippt wird, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es überhaupt keinen Grund gibt, finde ich, dafür. Das ist ja eher ein Schutz für die meisten Krankenhäuser.
Ja. Gut, mehr Kritik gab es auch von der Führungsspitze des Marburger Bunds, von Frau Jona und auch von der Bundesärztekammer, die vor allem die Lücken in der Weiterbildung in diesem Zusammenhang kritisieren. Und zwar, Zitat, schon jetzt geraten viele Weiterbildungsstellen unter Druck, weil Krankenhausstandorte geschlossen, Leistungen konzentriert und Träger fusioniert werden. Auch das hatten wir bereits mehrmals angesprochen, dass man wahrscheinlich nirgendwo mehr an einem kleineren Krankenhaus seine volle Weiterbildung für einen entsprechenden Facharzt erlangen kann. Und man befürchtet in dem Zusammenhang auch, dass dann eben ein Verlust der Attraktivität für Tätigkeiten im Krankenhaus droht. Und in dem Rahmen wird dann auch an Bund und Länder appelliert, dass man eben den Fokus darauf lenkt und die Voraussetzungen berücksichtigt und optimiert. Und außerdem, weil es ja auch initial hieß, immer mit der Krankenhausreform soll eine Entbürokratisierung erfolgen, auch das hat man nicht das Gefühl, dass das kommen wird.
Aber ich habe auch immer nicht das Gefühl, dass das überhaupt jemand sich ernsthaft... Also das war so ein Buzzwords,
ja,
das
wird voll,
einfach gesagt,
voll.
Aber keinen interessiert es, ob das überhaupt passiert. Und ich glaube auch, keiner kann es überhaupt nachvollziehen, was das wirklich bedeutet. Also
ja.
Du machst dann am Schreibtisch 9 Ebenen über dem, der das dann machen muss, irgendeine Entscheidung. So, ja, dann das Register können wir jetzt ja nochmal streichen. Aber wir machen dafür das Ersatzregister. Nee, also deswegen, das ist voll kompletter Quatsch. Der ist einfach so fernab der Realität und da glaube ich auch einfach immer nicht dran.
Das stimmt.
Ja. Aber was ich wirklich glaube, ist die Weiterbildung, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Das wird extreme Nadelöhre geben, wenn Leute Sachen nicht mehr aufgeschrieben bekommen können. Das fängt ja an mit Intensivstationen, Notaufnahmen, wenn die geschlossen werden. Das sind ja schon mal die absoluten Basics.
Ja.
Aber dann auch jetzt Orthopädie, Unfallchirurgie, wenn es keine Kinderorthopädie mehr gibt und es keiner mehr, die Leistungsgruppe kann es keiner mehr bescheinigen.
Ja.
Und da wird es tausende von Ärzten geben, die Schlange stehen, um irgendwo das noch bescheinigt zu bekommen.
Voll.
Also das wird doch Horror. Also da werden einige Leute Jahre länger für einen Facharzt brauchen, sage ich jetzt schon.
Ja, und die Versorgung ist halt einfach nicht mehr gewährleistet. Also hatte ich mit dir darüber gesprochen, wie viele Menschen jetzt, ja, du hast so erzählt, wie viele Menschen über 60 sind.
Wie viele Leute über 60 sind oder wie viele Leute unter 30 sind?
Ja, beides.
Ja. In den nächsten 5 Jahren gehen 13 Millionen Leute in Rente, also keiner muss hier Angst um seinen Job haben. Jeder, der den Podcast hört, ist wahrscheinlich noch mal erwerbsfähigen Alter, also macht euch keine Sorgen.
Wir sind safe. Na gut, ich muss sagen, was ich ganz gut finde an den News bis jetzt, auch wenn es jetzt schon sehr lange dauert, aber man merkt ein bisschen, dass wieder der Fahrtwind aufgenommen wird in der Bundesregierung und auch vor allem im Bundesgesundheitsministerium. Ne? Sommerpause ist vorbei. So, jetzt noch zu einem Urteil, was wir gerne hier einmal präsentieren möchten. Und zwar hat der ein oder andere von euch wahrscheinlich gehört, vom 8.8.2025, Chefarzt unterliegt mit Klage gegen Abtreibungsverbot. Frankfurter Rundschau hat das gepostet und man konnte es auch in vielen anderen Medien lesen. Und zwar im Hintergrund war, dass ein Gynäkologe geklagt hatte gegen ein Krankenhaus, an dem er beschäftigt ist, weil ihm im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit untersagt wurde, Abtreibungen, die medizinisch indiziert sind, durchzuführen, sowohl im Krankenhaus als auch in einer Privatpraxis, in der er ansonsten auch noch arbeitet. Wie gesagt, ist das in einem Rechtsstreit vor dem Amtsgericht oder Arbeitsgericht Hamm ausgetragen worden. Der Arzt war schon länger in dem Krankenhaus beschäftigt. Es gab dann auch hier eine Fusionierung von 2 Krankenhäusern, wo dann ein initial evangelischer Träger zu einem katholischen Träger gewechselt hatte und dann eben gesagt wurde, okay, hier dürfen diese Abtreibungen nicht mehr durchgeführt werden durch den Arzt. Und er hatte dann aber argumentiert, dass das natürlich auch, wenn man das nicht macht, Folgen hat für die werdenden Eltern unter Umständen, körperlich als auch psychisch. Und letztendlich wurde aber dann so entschieden, dass er damit im Unrecht ist mit seinen Aussagen, einfach weil gesagt wurde, dass der Arbeitgeber bestimmen dürfe, was in seinem Unternehmen gemacht werde und was nicht. Ja, und das fällt dann eben unter das Schlagwort unternehmerische Freiheit. Und es gab auch viele Protestaktionen dann vor dem Gerichtsurteil mit einer Demo unter dem Titel Stoppt das katholische Abtreibungsverbot. Es hat ein Geschmäckle, muss man ganz ehrlich sagen. Ich persönlich finde es auch fraglich, wenn man wirklich nachweisen kann. Es gab auch ein Interview von einer Patientin, die behandelt wurde, die eben auch berichtet hatte, dass sie nachweislich einen Fötus in sich trug, der nicht überlebensfähig ist, was das für die bedeutet hätte und dass es natürlich absolut grausam ist, zu wissen, ein Kind austragen zu müssen, wenn man auch genau weiß, dass es eigentlich keine Überlebenschancen hat.
Ja.
Ja. Der katholische Träger hat weiterhin noch argumentiert, dass er gesagt hat, okay, das ist kein Verbot per se, weil man könnte natürlich Ausnahmeregelungen machen, wenn es genau dokumentiert sei, aber unterm Strich wird es auf jeden Fall deutlich schwieriger.
Ja, das sind keine guten Neuigkeiten.
Genau.
Und noch ein Grund dafür, dass ich dann auch mal langsam aus der Kirche austreten muss. Aber das ist nichts für den heutigen Podcast. Aber gut. Ich habe leider jetzt ganz zum Schluss, bevor wir hier wahrscheinlich den längsten Newsblock aller Zeiten beenden, nochmal schlechte Neuigkeiten. Und zwar habe ich das im Ärzteblatt gelesen. Ich fand es einfach witzig, deswegen habe ich es mit reingenommen. Pommes erhöhen der Diabetesrisiko stärker als andere Kartoffelgerichte. Das ist besonders für mich und meine Verlobte schlechte Neuigkeiten, weil es mit Sicherheit eine der Lieblingsformen, in der wir Kartoffeln essen, außer Kartoffelsalat, was ja eine hohe Tradition in unserer Familie hat. Und zwar erhöhen die laut einer Studie in drei prospektiven Studien, die im British Medical Journal veröffentlicht wurden, das Risiko für Diabetes Typ 2 im Vergleich zu gekochten, gebackenen oder gestampften Kartoffeln und oder auch als Reis schneiden die Pommes schlechter ab.
Das ist echt traurig.
Ja. Das heißt, wer gern Kartoffeln als Pommes isst, der hat jetzt verloren.
Als was isst du deine Pommes sonst?
Ja, als was esse ich meine Pommes sonst?
Weil du meintest, wer gerne Kartoffeln als Pommes isst. Seine Pommes als Kartoffeln. Ach, egal. Naja.
Also ich würde sagen, ich habe es richtig formuliert.
Okay, ich bin mir nicht sicher. Naja,
ich habe letztens richtig aufwendige Pommes gemacht, habe ich doch
gesagt. Das hast du geschickt, das sah toll aus. Ja.
Aber
hast
auch gesagt, in der Gefriertruhe. Die waren echt Premium. Krass. Aber gut, es soll heute nicht um Pommes gehen.
Es soll heute nicht um Pommes gehen, sondern um ein ganz anderes Thema. Das haben wir auch schon länger auf die Liste geschrieben, wobei so mittellang. Wir kamen tatsächlich durch die liebe Michaela Loos, unsere Interviewpartnerin aus Folge 55, dem Wünschewagen. Können wir hier auch nochmal sehr empfehlen, wer es noch nicht gehört hat, darauf. Und zwar hatte sie uns erzählt, dass es vom Arbeiter-Samariter-Bund, dem ASB vielleicht kurz, wer ihm das mehr sagt, eine Aktion gibt, die uns sehr neugierig gemacht hat. Und wir haben dann mal die Homepage dementsprechend erkundet. Und dementsprechend wird es heute um die Krisenvorsorge gehen. Und das ist zwar ein Thema, das klingt jetzt wieder sehr hart und sehr trocken und schwer, aber es gibt so ein paar Basics, die uns, glaube ich, im Vorhinein auch nicht bewusst waren, auch im Hinblick auf unsere Gesundheit, die man eben dort in Erfahrung bringen kann. Und man muss ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt aktuell ja auch in einer Lage, wo leider immer mehr Katastrophen um uns herum passieren. Und wir sagen natürlich immer, okay, das ist natürlich unwahrscheinlich, dass uns irgendwas zustößt hier im Rhein-Main-Gebiet. Vor allem aber, ich glaube, das haben sich schon viele andere Menschen gedacht, die dann eben in solche Notlagen gelandet sind. Und deswegen wollen wir heute einfach mal, wo es uns ja eigentlich gut geht, schon mal Awareness dafür schaffen und euch diese Seite vom ASB eben vorstellen und was man eben im Hinblick auf Krisenvorsorge ganz niederschwellig bei sich zu Hause machen kann und was einem vielleicht auch bei ganz kleinen Krisen schon helfen kann. Und ich befürchte, dass das wahrscheinlich wieder einige Hausaufgaben für uns geben wird, Felix, oder?
Ja, die werde ich dieses Mal auch sofort machen. Ich fahre gleich zur Metro und kaufe mir 24 Liter Wasser.
24 sind es wirklich?
Wie viel empfohlen wird, werden wir gleich noch erfahren.
Wollte gerade sagen.
Um jetzt nochmal in Stimmung zu kommen, weil das ja ein bisschen fernab unseres normalen Themengebietes ist, aber schon etwas abseits unserer sonstigen Themenrichtung, habe ich mir gedacht, um uns in Stimmung zu bringen, werden wir uns nochmal ein paar alternative Podcast-Namen zu Gemüte führen, die ich mir habe von ChatGPT vorschlagen lassen, wie unser Podcast heißen würde, wenn wir jetzt in den Krisenmodus gehen und einfach nur noch Prepper-Content ballern und euch sagen, was ihr in Notfallsituationen zu Hause machen könnt. Und zwar habe ich ChatGPT gesagt, er soll doch bitte berücksichtigen, dass wir weiter mit AMS abgekürzt werden. Und da hat er mir folgende Vorschläge gemacht. Und zwar erstmal aus der Kategorie Ernst und Informativ, fand ich sehr gut. Akute Maßnahmen und Sicherheit. Oder alles mit System, in Klammern Fokus auf strukturierte Vorbereitung. Dann mit Storytelling-Potenzial, als morgen scheiterte. Klingt wie eine Doku über Systemausfälle und Krisenverläufe. Oder alle müssen stark sein, emotional mit Fokus auf psychologische Resilienz.
Das finde ich richtig gut.
Und dann locker und eingängig. Angst, mach's sinnvoll. Keine Ahnung. Oder Ausnahmezustand mit System. Fand ich eigentlich auch ein bisschen witzig. Und dann noch spielerisch und provokant. Apokalypse? Mein System. Wenn wir euch empfehlen, was ihr für die Apokalypse vorbereiten müsst. Oder am Stromnetz sicher. Oder dann hat er noch gesagt, Bonus, Beibehaltung der alten Identität, AMS. Früher medizinisch, heute krisenfit. Euer Podcast für alles, was im Ernstfall zählt.
vielleicht, ja, warum nicht? Ja. Ich finde, es klingt ein bisschen wie ein Schwurbel-Podcast jetzt, aber...
Ja, 100%. Aber wie gesagt, wir halten mal unseren Zeh heute in ein anderes Themengebiet und schauen wir mal, was ihr uns danach für Feedback gibt. Genau, das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Und zwar wollen wir euch nochmal vor Augen führen, jetzt wo wir uns in Krisenmodus bei Alles mit System befinden, möchten wir euch nochmal näher führen, dass es nämlich nicht so selten ist und auch nicht so wenig Leute treffen kann. Und zwar können Katastrophen in Deutschland schon jeden treffen. Und dass Krisenvorsorge nicht unwichtig ist, sehen wir an einer Umfrage, die jährlich vom Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, kurz BBK, durchgeführt wird, die ja jedes Jahr diesen bundesweiten Warntag machen, wo ihr alle eine Handybenachrichtigung bekommt und dann so ein nerviges Geräusch kommt. Und zwar war das letztes Jahr so, dass etwa die Hälfte der Befragten, nämlich 48%, angegeben haben, dass sie sich zumindest manchmal Sorgen machen, selbst von einer Katastrophe oder einem größeren Schadensfall betroffen zu sein. Und 22% haben angegeben, das auch schon mal erlebt zu haben, meistens eine Überschwemmung oder ein Unwetterschaden. Das sind immerhin fast ein Viertel oder etwas mehr als 20%. Und dazu kommen natürlich noch die steigenden Gefahren durch Krieg und Extremwetterereignisse im Rahmen des Klimawandels. Im Bereich Recent Events haben wir natürlich zum Beispiel die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 2021, wo allein im Ahrtal 135 Menschen ums Leben gekommen sind und heute immer noch zum Teil als vermisst gelten. Also da sind einige Menschen auch nie wieder aufgetaucht. Und in der sächsischen Lauenau gab es auch im Sommer 2020 einen Ausfall der Trinkwasserversorgung, wo es dann keinen einzigen Tropfen Trinkwasser mehr gab und dann die Feuerwehr notfallmäßig die Leute mit Trinkwasser versorgt werden mussten. Aber auch Viruspandemien oder starke Schneefälle können natürlich dazu führen, dass die Lieferketten einbrechen und Essen, Trinken und vor allem medizinische Hilfe nicht sofort verfügbar sind.
Bevor wir jetzt konkret darauf eingehen, was wir tatsächlich alles zu Hause haben sollten und vorhalten sollten, wollen wir uns aber nochmal anschauen, welche Szenarien uns denn hier zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet betreffen könnten. Und da gibt es laut Hessischem Landeskatastrophenschutzplan verschiedene Schwerpunktrisiken, die wir euch nochmal vortragen möchten. Auf Platz Nummer 5 gibt es einmal Luftfahrtrisiko und Terroranschlag, zum Beispiel im Hinblick auf unseren Flughafen hier in Frankfurt. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Worst-Case-Szenario eintritt, ist relativ gering. Die Auswirkungen wären aber natürlich enorm hoch, ne, weil das natürlich ein Dreh- und Angelpunkt für letztendlich die ganze Welt ist. Auf Platz 4 kommen Pandemie- und Infektionslagen. Wir haben es ja letztens erst erlebt, ne, ist eine zyklische Wahrscheinlichkeit. Es werden wahrscheinlich immer wieder irgendwelche Virusausbrüche auftreten und auch da sind die Auswirkungen auf uns selbst und auf unsere sozialen Kontakte natürlich extrem hoch.
Hoffentlich nicht mehr in unserem Leben.
Who knows? We will see. Ich glaube es ehrlich gesagt schon. Auf Platz 3 kommen Chemieunfall und Gefahrstofffreisetzung. Das kann natürlich überall passieren, vor allem wo irgendwelche großen Chemiekonzerne sind, wie hier vor allem im Rhein-Main-Gebiet haben wir ja mehrere. Deswegen Wahrscheinlichkeit mittelhoch. Auswirkungen wäre natürlich lokal ziemlich hoch, weil die treten ja dann nicht in einem Umkreis von wenigen Metern, sondern unter Umständen auch Kilometern auf. Wir haben es ja gerade schon gehört, was es letztens erst für Events hier in Deutschland auch gab. Auch Hochwasser und Starkregen können das Rhein-Main-Gebiet betreffen. Ist eine mittelhohe Wahrscheinlichkeit und auch hier Auswirkungen wären so mittel bis hoch, ne? Je nachdem, wie hoch dann der Pegel tritt. Und auf Platz 1 ein Risiko, was mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit mal auftreten kann, sind Blackouts oder Stromausfälle. Und natürlich hat das auch enorme Auswirkungen auf alles, was dauerhaft mit Strom versorgt werden muss. Ne? Auch sprich Krankenhäuser, die dann mit Notstrom gefahren werden müssen, ist so das, was uns natürlich am nächsten liegt.
Jetzt wollen wir uns mal angucken, welche Vorräte man denn als Krisenvorsorge im Haus haben sollte. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Spoiler Alert, ich habe davon die wenigsten Sachen da. Und zwar, was vorgegeben wird, und das sind ja auch die Empfehlungen, die immer von diesem Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz rausgegeben werden und die der ASB da zusammengefasst hat. Also man kann 3 Wochen theoretisch ohne Nahrung auskommen, aber nur 4 Tage ohne Flüssigkeit. Deshalb gilt der Leitsatz, Trinken ist wichtiger als Essen. Und das bedeutet pro Person 14 Liter Flüssigkeit je Woche vorrätig halten. Also für eine Woche würde das beim 2-Personen-Haushalt hier schon 28 Liter Flüssigkeit bedeuten. Alter, 28 Liter Flüssigkeit, das habe ich never ever zu Hause.
Ich habe hier 2 Flaschen Cola im Schrank stehen.
Nein, du hast ja wohl irgendwo noch eine Flasche Wasser, oder?
Nee, Wasser habe ich auf gar keinen Fall.
Gar kein Wasser?
Also Wasser haben wir gar nicht in Flaschen.
Echt?
Wenn, dann habe ich, glaube ich, noch hinten Powerade und Tonic. Alkohol. Trinken wir aber ja nicht mehr. Aber damit würde ich vielleicht sogar auf 10 Liter kommen insgesamt. Aber wir haben gar kein Wasser
zu Hause. Du abkochen, weil du hast keinen Kocher, wenn der Strom ausfällt.
Ja, aber jetzt sind wir ja nur gerade beim Zusammenbringen der Trinkwasserversorgung, ja?
Okay.
Also kannst du jetzt hier nicht die Krisen vermischen.
Hier steht, geeignete Getränke sind mit Mineralwasser, Fruchtsäfte und länger lagerfähige Getränke. Da würde ich jetzt mal
Alkohol.
Nicht Alkohol dazu zählen. Dann nur Lebensmittel und Getränke vorrätig halten, die auch normalerweise, die man normalerweise nutzt und nicht experimentieren, wird hier empfohlen. Also man sollte jetzt nicht da mal besonders lange haltbare irgendwelche Säfte ausprobieren. Und dann muss man natürlich auch mal bedenken, dass diese ganzen Lebensmittel, die man kauft, auch gelagert werden können, wenn die Kühlung ausfällt. Ne? Das heißt, nur eine volle Gefriertruhe, die wir einmal früher auch zu Hause hatten, bringt einem dann Ende auch nichts. Und die Lebensmittel müssen auch noch kalt gegessen werden können. Das heißt, man muss ja wirklich gucken, dass man irgendwie 5 Dosen Ravioli und 10 Dosen Linsensuppe daheim hat. Und auch das habe ich nicht zu Hause. Und das wird auch empfohlen natürlich vom ASB und dem Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, dass die Sachen halt möglichst lange haltbar sind und dass man auch auf das Mindesthaltbarkeitsdatum schauen sollte. Außerdem soll man die selber beschriften, um nochmal zu kennzeichnen, wann man die eigentlich gekauft hat. Weil ich glaube auch da, ich glaube jeder hat ja mal bei seinen Großeltern oder so in den Schrank geguckt, manche Dosen kann man schon Jahrzehnte wahrscheinlich aufheben, aber die kann man dann nicht mehr essen. Gelagert werden sollte das Ganze dann kühl, trocken und dunkel. Also am besten im Keller, der nicht feucht ist. Man muss auch darauf achten, dass man die Sachen, die man halt schon längere Zeit hat, dann auch wieder aufbraucht, um halt immer wieder neue Sachen zu kaufen. Und auch bei gekühlten Lebensmitteln kann man sich so einen kleinen Notvorrat anlegen, die man dann erstmal isst, aber die sollten dann nicht nochmal eingefroren werden, falls der Strom dann wieder anspringt. Außerdem sollte man auch an seine Risikogruppen im Haushalt denken. Das sind dann zum Beispiel Babys, Allergiker oder Diabetiker. Also es bringt euch nichts, wenn ihr alle 10 Tafeln Milka daheim habt, aber der Diabetiker dann mit einem Blutzucker von 700 in der Ecke liegt, weil kein Insulin mehr da ist. Und, was hier auch nochmal drin steht, das ist natürlich wichtig für alle Leute, die Haustiere haben, auch an die muss man denken und auch deren Bedarf sollte abgedeckt werden.
Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer riesigen Challenge.
Ja, also ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass man sich mit ein bisschen Wasser eindeckt. Also das sollte ja das Learning sein. So ein Sixer, Wasser, mal 2.
Und vor allem, was ich mir auch gedacht hatte bei diesem Preppen, auch vom Essen und vom Trinken, wenn man einfach früh genug dran denkt, sich mal so ein bisschen was in den Schrank zu stellen, dann kommen wir gar nicht wieder in diese Bredouille, die wir hatten mit Corona, ne, wo man sich dann so dachte, okay, jetzt wieder alles ausverkauft.
Ja, also ich glaube auch Lebensmittel habe ich schon ein bisschen, aber also ich habe schon ich habe ja selber auch einige Sachen eingemacht. Ich glaube schon, dass ich, und ich habe sehr viel Haferflocken und so, und ich habe Milch, habe ich ja zum Beispiel, ganz viel Hafermilch. Stimmt nicht, ich habe
Milch haben wir auch
Hafermilch. Ich habe 20 Liter Hafermilch im Keller.
Oh, das haben wir auch viel tatsächlich.
Das kaufe ich ja immer beim Großhandel.
Wenn ich mir vorstelle, ich müsste das ja so 7 Tage lang trinken.
Ja, und immer mit Haferflocken halt essen.
Ja, aber
hast du Flüssigkeit und Butter.
Ja, aber wenn du so Durst hast. Naja.
Ja gut, wie gesagt, deswegen, wir wollen ja halt darauf aufmerksam machen, dass man sich halt, muss man sich halt mal 2-3 Sixer wassergünstige Marke in den Keller stellen. Kann man ja dann für den nächstes Jahr, für den nächsten Aperol verwenden.
Ist immer. So.
Falls man wieder Alkohol trinken sollte. Oder gibt es auch alkoholfrei?
Oder wir müssen auch dran denken, dass wir einen gewissen Wasservorrat für unsere eigene Hygiene vorhalten sollten. Das ist nämlich der zweite Punkt, der hier genannt wird. Und ich denke, wir alle nutzen nichts selbstverständlicher als Wasser zum Zähneputzen, Duschen oder auch einfach mal zum Händewaschen. Und auch hier ist es ganz wichtig, dass man sich dafür ein bisschen Wasser vorbehält oder sinnvoll einsetzt, weil gerade durch mangelnde Händehygiene immer wieder Krankheiten auch verbreitet werden können. Und das ist natürlich das, was wir überhaupt nicht gebrauchen können, sollten wir in einer Notlage stecken.
Ja. Ich habe zum Beispiel immer eine große Flasche Flächendesinfektionsmittel im Keller.
Das ist gut, aber desinfizieren hilft ja nicht gegen alles. Man muss
Sachen
abwaschen, haben wir
ja. Ja, aber das ist zumindest ein Teil davon, von der Gleichung, würde ich mal behaupten.
Das stimmt. Neben ein bisschen Desinfektionsmittel sollten wir aber noch andere Dinge im Keller oder eben im besten Fall in unserer eigenen Hausapotheke haben, die wir natürlich alle zu Hause etablieren sollten. Und dafür eignet sich am besten ein beheizter und trockener Raum, wo man dann eben seine Bedarfsmedikamente lagert. Und wir gucken jetzt einmal, was wir davon eigentlich bei uns zu Hause haben bereits, Felix, oder?
Auf jeden Fall. Und zwar sollten das einmal die persönlichen, vom Arzt verschriebenen Medikamente sein. Das heißt, wenn man zum Beispiel Diabetiker ist, man immer genug Insulin oder seine Diabetes-Medikamente da hat oder als Hypertonika, auch seine Blutdrucktabletten immer bei der Hand oder, keine Ahnung, Allergietabletten, wenn man halt Allergien hat. Aber dann kommt es auch zu relativ basic Mitteln, die man immer da haben sollte, wie Erkältungsmittel. Da ist natürlich immer die Frage, was da jetzt exakt damit gemeint ist, aber da kann uns Julia vielleicht was kurz zu sagen.
Ich glaube, das ist vor allem, also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt in der Allgemeinmedizin bin und das jeden Tag mache, aber ich glaube, was immer ganz gut ist, zu Hause zu haben, ist halt immer so für diese Basic-Symptome wie Halsschmerzen. Ne?
Ja.
Dass man so ein lokales Schmerzmittel hat, wie so Neoangin oder Dolodobendan, ne? Was man einfach lutschen kann und lokal Abhilfe verschafft. Oder auch ein Hustensaft. Ne? Wenn man so Zehenhusten hat, wo man sagt, okay, das ist so ein bisschen schleimlösend oder für die Nasennebenhöhlen auch, empfiehlt sich zum Beispiel Soledum, Bronchicum, Sinopret ist ja ganz groß, vor allem für Nasennebenhöhlenbeschwerden. Oder auch, ich glaube, es gibt nichts Nervigeres und da werdet ihr mir sicherlich alle zustimmen, wenn man eine verstopfte Nase hat. Abschwellendes Nasenspray.
Das stimmt.
Ja.
Von dem man dann süchtig werden kann, wie unser Vater damals.
Ich kenne da vielleicht auch noch andere Leute. Naja. Ja. Aber das sind tatsächlich auch alles Sachen, die man frei verkäuflich in der Apotheke bekommt. Hier nochmal auch Shoutout an unsere Apothekenfolge. Alles Over-the-Counter-Präparate, wo man nicht für, wenn man solche Symptome hat und jetzt keine Gefahrensituation ist, zum Arzt gehen muss, sondern man kann sich einfach erstmal in der Apotheke beraten lassen.
Dann der nächste Punkt, auch ein Klassiker natürlich, den man immer zu Hause haben sollte. Schmerz- und fiebersenkende Mittel, zum Beispiel Paracetamol.
Oder Ibuprofen.
Ibuprofen, das sind ja so die Klassiker, ich denke, das haben wir auch beide zu Hause, oder Julia?
Ja, niedrig dosiert auch das frei verkäuflich in der Apotheke. Ne? Paracetamol 500 gibt es, Ibuprofen 400 und Ibuprofen 600 müsste man dann schon verschrieben bekommen.
Aber man kann auch 1,5-400er nehmen.
Tricky, du bist das so clever.
Absolute
und,
Trick.
Ja, und was mir persönlich, was aber auch verschreibungspflichtig ist, extrem gut geholfen hatte bei Gliederschmerzen bei Corona, war Metamizol, ne? / Novalgin. Aber das ist ja immer so ein bisschen nebenwirkungsbehaftet unter Umständen.
Ja.
Aber mag ich ganz gerne.
Wenn man es noch da hat, dann kann man es nehmen.
So sieht's aus.
So, dann wird es schon eng bei mir. Bei der nächsten Kategorie, da habe ich nicht mehr alles da.
Mm.
Mittel gegen Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Also ich habe auf jeden Fall was gegen Übelkeit.
Mm.
Durchfall wäre ja dann so eine Elektrolytlösung, weil ich meine, nimmt man noch sowas wie Aktivkohle, wird sowas noch gemacht.
Gegen Übelkeit würde ich ja was ganz anderes nehmen.
Was?
MCP.
Ja, aber ich habe Womex, würde ich nehmen. Ich habe Womex zu Hause.
Ja, ich auch.
Ja, aber das habe ich doch, ist doch okay. Das kann man doch nehmen.
Kannst du auch nehmen. Aber du hast gerade Elektrolyte gesagt.
Ja, für Durchfall. Ja, oder was würdest du noch empfehlen?
Für Durchfall?
Ja.
Naja gut, wässrige Durchfälle über 6 Mal pro Tag, da könnte man ja sonst auch ein Mittel nehmen wie Imodium.
Akut, ah, ja.
Ne?
Also sowas kann man, ist das frei verkäuflich?
Ist frei verkäuflich, man muss aber immer dazu sagen, man darf es auf gar keinen Fall mit Gin Tonic trinken,
ja.
Weil das Chinin dann im Tonicwasser die Blut-Hirn-Schranke unterdrückt und damit ist es dann nämlich zentral
wirksam,
ne? Und dann werden Leute high und können Atemdepressionen bekommen.
Okay, also es ist ein du hast gerade den Tipp gegeben, wie man sich unbewusst unter Drogen setzt.
Ja.
Gut, dann,
ja.
Was denke ich mal auch zu oder das habe ich auf jeden Fall zu Hause, Mittel gegen Insektenstiche und Sonnenbrand. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja,
also ich habe Fenestil, Fenestil, genau, das habe ich zu Hause.
Und Sonnenbrand.
So die Klassiker. So eine Aloe-Creme.
Ja.
Einfach. Ja.
Mhm.
Dann Elektrolyte zum Ausgleich eines Flüssigkeitsverlusts, haben wir ja gerade schon angesprochen. Da kann man ja eigentlich das Gleiche nehmen, was man bei Durchfall nehmen würde. Ist ja auch im Endeffekt das gleiche Problem. Oder ein ähnliches Problem.
Mhm. Ja, Elektrolytpulver war mal eine Zeit lang nicht verfügbar. Felix wollte das damals wieder verfügbar, weil hier im Podcast verlosen. Wir haben uns dagegen entschieden.
Ja, das stimmt. Das war eine meiner ersten Ideen, aber das ist schon lange her.
Mhm.
Dann Fieberthermometer. Ich habe 2, die funktionieren. Und du?
Ich habe 1, das nicht funktioniert.
Perfekt. Also ihr müsst noch mit Hand auflegen auf die Stirn dann sagen, ob ihr Fieber habt.
Auf jeden Fall.
Um dann.
Ich habe ganz oft Fieber übrigens.
Echt?
Nein.
Fieber vom Podcast, weil du so heißt.
Podcast-Fieber, ja.
Gut, eine Splitterpinzette.
Habe ich.
Habe ich auch.
Und eine Sache, die euch bitte, die hier, ihr hier auch im Rhein-Main-Gebiet wohnt, bitte kauft, ist eine Zeckenzange.
Ja.
Ich sag's, ich krieg da wirklich Plack, wer nochmal mit einer Zecke zum Hausarzt kommt.
Ja, Julia. Und was machst du mit den Leuten, die mit einer Zecke in die Notaufnahme kommen?
Auch das. Nee, aber wirklich, das kann man selber entfernen.
Das stimmt.
Also wenn es an Stellen ist, wo man nicht drankommt, okay, fair enough. Aber alles.
Aber dann kommt bitte auch nicht zu Julia. Dann das Haut- und Wunddesinfektionsmittel habe ich auch zu Hause, aber ich glaube, meins ist tatsächlich so abgelaufen.
Ja, ich habe verschiedene tatsächlich, brennt und nicht brennt.
Okay. Und dann noch Verbandsmaterial. Mhm. Habe ich nicht.
Hab ich
nur Pflaster. Ich habe keine, ich habe glaube ich eine Packung Kompressen. Also wenn jetzt wirklich mal was ist, könnte ich jetzt nichts, keine größere Wunde könnte ich versorgen.
Ja. Also ich habe alles eigentlich da.
Du hast ja sogar was zum Nähen da.
Ja, habe ich auch.
Das würde jetzt auch keiner natürlich machen können, kein normaler Mensch.
Ja, das stimmt.
Und was noch hinzugefügt wird, ja? Was noch hinzugefügt wird, man sollte nochmal diesen klassischen Autoverbandskasten zu Hause haben. Also da sind ja auch nochmal Mullkompressen, Verbandsschere, Pflasterbinden und so ein Dreieckstuch drin.
Mhm.
Und damit ist man dann erstmal sozusagen gut gerüstet. Aber ich meine, das sind auch wirklich Sachen, die man ja für 99% von so alltäglichen Problemen mal zu Hause haben sollte, auch wenn es mal ein Feiertag ist und man jetzt nicht unbedingt in die nächste Apotheke gehen kann und man jetzt keine Lust hat, zur Notdienstapotheke zu fahren.
Ja.
Und wenn man damit auch noch ein Problem hat und sagt, ich fühle mich gar nicht sicher bei sowas, dann kann man auch noch einen Kurs dazu machen. Und zwar gibt es auch vom ASB, unter anderem natürlich auch von anderen Anbietern wie dem Roten Kreuz, Johanniter und so weiter, Ausbildungskurse für die Bevölkerung in erster Hilfe mit Selbstschutzinhalten, kurz EHSH. Und die sind auch kostenfrei und werden in Kooperation mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe angeboten und sollen halt die Fähigkeiten in der Bevölkerung zur Selbstschutz und Fremdhilfe in außergewöhnlichen Notlagen steigern. Na, dadurch können halt Mitbürger, im Krisenfall Nachbarn, Angehörigen oder auch professionellen Hilfskräften Unterstützung leisten. Na, und das ist, finde ich, eine gute Sache. Muss ich ganz ehrlicherweise sagen, muss ich leider aber auch Kritik an der Stelle wieder ausüben, weil dann bin ich natürlich beim ASB auf die Seite gegangen, weil ich ja schon gedacht habe, dann kann ich ja die perfekte Hausaufgabe geben. Ja, gucke ich ASB Südhessen, da gibt es gar keinen Kurs. Also, und die haben Kurse so für ein Jahr ausgeschrieben, also kein EHSH-Kurs. Ja, war vielleicht jetzt ein Einzelfall, aber in dem Moment, wo die natürlich auch damit werben auf ihrer Seite, fand ich es ein bisschen blöd, dass kein Kurs da aktuell angeboten wird.
Mhm.
Da müssen wir nochmal an der Stelle nochmal reingehen.
Ja. Nochmal nachhaken.
Und das sind dann auch Kurse, die werden dann eigentlich über alle Alterskategorien angeboten, vom Kita-Kind bis zum Senioren-Alter sind da alle für den Ernstfall vorbereitet und das geht halt einfach ein bisschen drüber hinaus über das, was man bei so einem in Anführungszeichen Erste-Hilfe-Kurs lernt. Dann schauen wir nochmal ganz kurz rein, was der Arbeiter-Samariter-Bund beim Kurs für Krisenvorsorge anbietet. Und da möchte ich ganz kurz die medizinische Erstversorgung nochmal hervorheben, weil das ist ja das, was man im Endeffekt, denke ich mal, leisten sollte oder was man im besten Fall leisten kann. Das haben wir auch mal ein bisschen bei der Folge angeschnitten mit dem Restart a Heart Day, ne? Mit der Reanimationsfolge. Und zwar, stell dir vor, es gibt ein Erdbeben oder es passiert ein schwerer Flugzeugunfall und weit und breit ist keine Hilfe in Sicht. Dann sind die Menschen gefragt, die auch ohne oder vor dem Eintreffen von Rettungskräften wichtige Erste Hilfe leisten können. In diesem Kurs lernst du, wie du effektiv auch mit provisorischem Material Erste Hilfe leisten kannst. Darum geht es im Kurs. Im Notfall sich selbst, die Familie und andere soziale Kontakte versorgen. Lernen, als Spontanhelfer zu agieren. Eigene Grenzen kennenlernen und akzeptieren. Effektives Zusammenarbeiten im Team während einer Katastrophensituation. Ich denke, da kann jeder was mitnehmen am Ende von so einem Kurs. Und man kann sich da auch wieder freiwillig melden, um ehrenamtlich sich als EHSH-Helfer zu engagieren und sich dazu ausbilden zu lassen, um dann selber Kurse zu geben, damit beim ASB Südhessen auch wieder regelmäßig Kurse angeboten werden.
Ja, ich denke, es schadet auf jeden Fall nicht, auch wenn das jetzt vielleicht auf den ersten Hinhörblick ein bisschen wie absolute Basics klingt, die wir hier besprochen haben. Ich finde, wenn man sich dann doch mal aktiv damit auseinandersetzt, fällt einem ja schon auf, wie man doch das ein oder andere nochmal optimieren kann. Und wie gesagt, auch hier wieder lieber zu früh checken als zu spät. Wir haben es ja leider auch in den letzten Jahren erst erlebt, wie man mal in so eine Pandemie gerät und schwuppsiwupps fällt einem erstmal auf, okay, ich habe gar nichts mehr zu Hause. Und das fällt auch vielen anderen Leuten dann nämlich zu dem Zeitpunkt auf, sodass es das einfach nicht mehr gibt.
Ja, und ich denke, man kann es auch über diese Sachen hinaus sehen. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, so das klassische Szenario ist ja einfach schon mal wieder Weihnachten, 2-3 Feiertage. Die Läden haben zu, die Apotheken haben zu, man hat einfach nichts daheim und bevor ihr dann wieder in die Notaufnahme rennen müsst, blöd gesagt, habt ihr einfach schon mal diese Basic-Sachen zu Hause und könnt vielleicht einen Tag noch ganz gut überbrücken, bevor ihr dann zum Hausarzt gehen könnt oder bevor sich ja ganz viele Sachen auch wieder selbst limitieren. Und es macht ja auch schon Sinn, wie die Uwe schon gesagt hat, wenn man kein Fieberthermometer zu Hause hat, einfach mal zu gucken, ob das noch funktioniert. Einfach mal aktuell zu checken, dass man einfach ein bisschen abschätzen kann, was ist jetzt was muss ich jetzt machen? Habe ich wirklich Fieber? Habe ich kein Fieber? Kann ich nicht mit einer Paracetamol erstmal ein bisschen was machen? Und da verlinken wir euch für diese einzelnen Fälle, die auch bei der Arbeiter-Samariter-Bund auf der Seite nochmal drauf sind, für verschiedene Krisen, was man tun kann. Nochmal die Szenarien auf der Instagram-Seite. Mhm.
Genau, vielleicht die drei großen Szenarien, die hier genannt werden. Wir haben es jetzt ja allgemein gehalten, sind uns nochmal Stromausfall, Hochwasser oder Unwetter. Ich glaube, was wir sonst als Take-Home-Messages von heute mitnehmen können, ist vor allem, dass man, wie gesagt, früh genug einfach mal sein Umfeld checkt und dass man sich vielleicht auch up-to-date hält. Ne? Also checkt, wie sich das Wetter so entwickelt, checkt natürlich, was um einen rum einfach passiert. Und ich glaube, dann verpasst man da auch nichts.
Wenn man das erst macht, wenn es natürlich zu einem Extremwetterereignis kommt, ist natürlich zu 99,9% wieder zu spät. Das heißt, die Hausaufgabe, die wir uns jetzt ja alle stellen können, ist ja einfach mal unsere Hausapotheke auf den aktuellen Stand bringen.
Und die Speisekammer entrümpeln.
Und die Speisekammer entrümpeln und Wasser kaufen, vor allen Dingen.
Ja.
Und wer sich jetzt schon dafür interessiert, wann der nächste bundesweite Warntag ist, der ist am 11. September 2025, was ich ein bisschen zynisch gewählt fand, muss ich sagen. Aber da werdet ihr wieder eine terrorisierende Nachricht auf euer Handy bekommen und auf alle anderen Geräte.
Das ist unter der Woche, ne?
Das kann ich jetzt in dem Moment nicht sagen. Aber ich denke schon, ja. Das ist ziemlich genau in einem Monat, weil wir nehmen heute am 12. August auf.
Ja, und der 11. September ist ein Donnerstag. So viel dazu. Ansonsten.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
So, lieber Felix, ich habe es ja schon mal angeteasert, orientierend an einem meiner neuen Lieblingspodcasts, nämlich dem Okay America Podcast von der Zeit, möchte ich dir heute ein Buch vorstellen. Kurze Background-Geschichte nochmal, ist eine Podcast-Empfehlung auch, Okay America, die super oft tatsächlich Folgen rausbringen, weil immer wenn irgendwas in Amerika passiert und seit der Amtseinführung von Donald Trump passiert da ja extrem viel, gibt es dann immer Folgen und bei jeder Folge tatsächlich machen sie immer ein, ich habe es jetzt ja ansonsten genannt, die nennen es immer uns sonst so.
Ja.
Und da wird dann immer ganz, ganz, ganz am Schluss, tatsächlich werden immer Buch- oder Filmempfehlungen oder sowas genannt. Ne? Und dann wundere ich mich schon immer, wie krass viel können Menschen lesen. Ist halt auch ein bisschen deren Job. Aber deswegen habe ich heute eine kleine Buchvorstellung vorbereitet und das habe ich tatsächlich auf der Straße gefunden. Ich stöber ja gerne immer in irgendwelchen Kisten, die rausgestellt werden, mit zum Mitnehmen. Aufschriften drauf und da habe ich dir heute dieses Exemplar mitgebracht, Felix. Du kriegst schon ganz große Augen. Das ist von dem Dr. Hartmut Dorstewitz und heißt Erkältungskrankheiten natürlich behandeln. Ich fand also das ist nur so interessant, das von der Nachbarin, die jetzt hier aussieht aus dem Haus und habe mich gefragt, so was liest die denn so? Und habe das mal durchgeblättert. Ist von 1984 schon ein bisschen länger her und warum ich das heute mitgebracht habe, war einfach, dass ich mir dachte, das ist jetzt 40 Jahre alt, dieses Buch und beschreibt einfach so ein bisschen auch, also es man könnte denken, das ist so ein bisschen Geschwurbel, Homöopathie, bla bla.
Das wäre das Erste, woran ich gedacht hätte, ja.
Das hat es auch tatsächlich in sich. Ne? Das ist ein Allgemeinmediziner, der halt sehr auf Phytotherapie steht. Aber worum es mir einfach geht, ist, dass ich halt gerade was einfach so eine leichte Erkältung betrifft oder ein grippaler Infekt, das sind einfach Symptome, die sich über diese 40 Jahre einfach nicht geändert haben und die einfach ein bisschen Zeit brauchen. Und da möchte ich einfach an der heutigen Stelle auch nochmal wir appellieren, dass man doch mal wieder ein bisschen das Selbstvertrauen entwickelt, dass man gewisse Symptome auch selbst behandeln kann und dass es vor allem einfach Zeit braucht. Ne? Hier wird auch einfach nochmal gesagt und darauf hingewiesen, dass einfach Erkältungskrankheiten 7 bis 10 Tage brauchen. Ne? Also es ist auch nicht schlimm, einfach mal ein bisschen länger krank zu sein und dass dann vor allem auch es ist natürlich gut, dass man gewisse Sachen in seiner Hausapotheke hat und dass es auch einfach nicht viel braucht, um einfach eine leichte Erkältung zu überstehen. Ne? Denn man muss nicht direkt nach 2 Tagen Husten den Arzt aufsuchen, sondern man kann auch einfach mal gucken, wie sich es entwickelt. Und dann fand ich ein ganz nettes Zitat da draußen noch, dass man auch immer auf die Aktivierung des inneren Arztes achten sollte. Das heißt einfach nur, dass wir unser Immunsystem stärken sollen und schauen, dass es in Balance bleibt. Ne? Und dazu zählen natürlich auch eine ausgewogene Ernährung, regelmäßiger Schlaf und regelmäßige sportliche Aktivitäten. Ne? Und dadurch sollten wir dann auch eben 5 bis 6 Erkältungskrankheiten, die einen normalen Erwachsenen leider dann pro Jahr auch ereilen, gut wegstecken.
Krass. Ne? Ich glaube, ich bin nicht 5 bis 6 Mal erkältet im Jahr.
Das das ist dann überdurchschnittlich wenig. Aber das ist auch ein Fakt, wenn ich denen immer sage, wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, okay, ich bin jetzt im letzten halben Jahr dreimal krank gewesen, das ist normal.
Ne? Ja.
Das ist einfach normal. Genau. Und deswegen auch in Katastrophenlagen, das ist nicht das Ende der Welt, wenn man mal erkältet ist.
Danke, wenn du möchtest, kannst du dir Soundeffekt.
Ja, möchtest du dir das Buch ausleihen?
Ja, nee. Ich glaube, ich kann meine inneren Heilkräfte auch so aktivieren.
Ja, aber man muss auch sagen, auch das, ne, ich meine, ja. Ich habe jetzt auch viel nochmal über so Basic-Maßnahmen einfach gelernt, sprich inhalieren, Tee trinken. Ne, das wird immer so belächelt, glaube ich, wenn man auch zum Arzt kommt und sagt, okay, ich habe diese Symptome, was kann ich machen? Das sind einfach die Basics, mit denen man anfangen.
Ja, das ist halt so komplementäre Medizin, ne? Das muss man halt. Ja, das ist so unterstützende Maßnahmen halt.
Ja.
Das ist ja nichts, davon heilt ja den Infekt.
Nein.
Sondern das sind unterstützende Maßnahmen. Würde ich jetzt mal sagen. Genau.
Genau.
Komplementäre Medizin, oder?
Okay, also, dann lassen wir es dabei.
Unterstützende Maßnahmen. Unterstützende medizinische Maßnahmen, die man selbst durchführen kann.
Gut.
Die sich auf Phytotherapie konzentrieren. Darauf können wir uns auch einigen.
So machen wir es.
Worauf wir uns auch einigen können, ist, dass die nächste Folge am 28.08. rauskommt, würde ich mal sagen, oder liebe Julia?
Ja.
Wir haben noch sehr viele Themen, die wir für euch vorbereitet haben. Und es geht weiter. Mit Folge 59 dann, wie gesagt, in 2 Wochen. Wir versuchen immer noch die 100 Follower zu knacken. Die 100 Likes bei Instagram. Glaube ich. Wir versuchen immer noch die 100 Bewertungen bei Spotify zu knacken. Wir sind jetzt bei 99. Also wenn du dich da draußen jetzt angesprochen fühlst und noch nicht bewertet hast, dann tu uns einen Gefallen und mach aus der 99 eine 100 und wir laden dich dafür dann auf eine Pizza ein. Wenn du uns zeigen kannst, dass du das gemacht hast, sage ich jetzt einfach mal so.
Das wäre super witzig.
Schicke ich dir einen 10€ Lieferando-Gutschein zu oder so. Aber ja, wenn du der oder die Person bist und kannst uns da einen Screenshot von schicken, dass du die 100. Bewertung gemacht hast, dann laden wir dich auf eine Pizza ein. Oder Julia? Das haben wir nicht vorbereitet, das ist spontan und das ist auch der AMS-Podcast. Das war Auf Messerschneide. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, folgt uns doch bei Instagram ams-podcast oder schreibt uns mal eine E-Mail auf aufmesserschneidepodcast@gmail.com. Sind wir hier für euch erreichbar. Ansonsten freuen wir uns natürlich über 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, bis bald. Bussi, Baba.